Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Ohne Deadlines würde niemand was auf die Reihe kriegen. Das ist die traurige Wahrheit oder nur 10%.
Das ist Martin und er spricht eine unangenehme Wahrheit aus, über die wir in diesem Ab 21 Podcast dieses Mal sprechen wollen. Deadlines, Fristen, warum stressen die uns eigentlich so und wie können wir die vielleicht beherrschen? Schön, dass ihr dabei seid. Und wir werden mit Martin sprechen, weil der ist super gut im Zeitmanagement, hat schon mehrere Bücher darüber geschrieben und wird uns verraten, wie er seine Tage und seine Aufgaben strukturiert, um eben nicht gestresst zu sein. Tom ist im 18. Semester an der Uni immatrikuliert, hat also schon ein paar Fristen gerissen und kann uns davon berichten, aber er weiß eben auch, wie es im Job ist, weil er parallel da die Deadlines meistens einhält. Und dann sind da ja noch diese unausgesprochenen Fristen des Lebens. Der 30. Geburtstag, eine Hochzeit, die Geburt des ersten Kindes. So konventionelle Fristen, die aber mega stressen können. Vero Gottschling aus Berlin spricht darüber in ihrem Podcast Schwarzes Konfetti und ich jetzt mit ihr. Hi Vero.
Hallo Dominik, hi.
Ich war mal auf deinem Instagram-Account, habe mich da ein bisschen umgetan und gesehen, sehr viele Hochzeiten, sehr viele Babys. Nicht alles deine, oder?
Nee, also nicht keine Hochzeit davon meine und kein Baby von mir. Alles von Freunden und Familie. Gleichen Alters ungefähr.
Okay, das baut ja auf eine Art und Weise ein bisschen Druck auf, wenn ich also an meinen Freundeskreis denke. Wie ist das bei dir?
Ja, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ja, so ungefähr wie du.
Okay, so ungefähr wie ich. Also ich bin jetzt 32 Jahre alt und bei mir ist es so, dass der Babyboom auf jeden Fall angekommen ist. Ich habe zwar noch eine Handvoll Freundinnen, die auch Single sind und keinen festen Partner und keine Kinder haben, ne? Und da merkt man schon, dass wir den gleichen Druck haben. Also die alle Babys haben, die sind aber auch schon seit ganz langer Zeit mit ihrem Partner zusammen. Das ist mir mal so aufgefallen. Die meisten kennen sich schon aus der Schulzeit, haben sich irgendwie nach dem Abi kennengelernt, ein paar aus dem Studium. Die hatten also genug Zeit, sage ich mal, so um die mindestens 7 Jahre, mindestens, sich aufeinander einzustellen und zu sagen, okay, dann machen wir halt ein Baby. Aber wie willst du denn jetzt als 32-jährige Singlefrau 7 Jahre eine Beziehung führen oder 8 oder 10, um dann zu entscheiden, naja, das ist jetzt der Mann des Lebens, jetzt machen wir mal Babys. Weil der Stress entsteht ja nicht dadurch, dass ich mir den Stress mache, sondern eigentlich meine Gebärmutter. Eigentlich ist es doch die biologische Uhr, die uns sagt, ja, du musst ja dich jetzt ranhalten, weil sonst klappt es nicht mehr mit den Babys. Ich glaube jetzt gar nicht so daran, dass ich jetzt unbedingt auf Teufel komm raus, die große Liebe finden muss, sondern einfach den Vater meiner Kinder. Und das ist ja auch schon eine große Aufgabe.
Das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eine große Aufgabe. Ja. Und auch aus eigener Erfahrung muss ich sagen, man muss auch nicht 8 Jahre warten. Also,
ja.
Wir sprechen hier ja sonst nicht so viel über Kinder, aber bei mir waren dazwischen Kennenlernen und Geburt des ersten Kindes waren 2 Jahre. Also das geht auch so und wir sind immer noch zusammen.
Du machst mir Hoffnung.
Ja.
Das ist doch super. Genauso soll es ja auch sein. So denke ich es auch.
Aber welche Rolle hat denn dieser magische 30. Geburtstag bei dir gespielt? War das so, endlich erreicht, jetzt kann das Leben irgendwie erwachsener werden? Oder war das so, oh Gott, jetzt wird es echt stressig?
Na, ich habe mir eigentlich folgendermaßen, ich habe es mir so gedacht, mit 30 sind jetzt endlich die Männer, die ich haben möchte, in einem Alter, um eine vernünftige Beziehung zu führen. Das war eigentlich mein Gedanke, als ich 30 wurde. Das Problem ist nur, dass die ganzen Männer, die ich dann wollte, die dann endlich die Reife hatten, sich jüngere Frauen geklärt haben. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen an der Stelle, dass ich dachte, okay, ich habe den Schuss nicht gehört, wo sich alle Leute einen Partner gesucht haben. Ja, aber jetzt ist es halt so. Und ich merke aber, gerade in der Stadt Berlin, dass es jetzt vielen Leuten so geht. Also es ist nicht nur mein Problem, es ist nicht nur das Problem meiner Freundin, sondern auch die Männer haben auch das Problem, die Richtige zu finden. Der 30. Geburtstag ist, glaube ich, schon so eine Art Meilenstein, so ein Step, so ein Deadline, die man sich immer früher so gesetzt hat. Aber ich glaube, 40 ist das neue 30, 30 ist das neue 20, 50 ist das neue 40. Du weißt, was ich meine. Okay. Also ich glaube, wir werden alle älter und
genau, weil sich die Lebenserwartung ja tatsächlich auch verschoben hat nach hinten. Und also das heißt, du bist jetzt aber erstmal noch in dem Jahrzehnt, wo du dich dann eigentlich so wirklich findest, nachdem die 20er so ein bisschen lost in was auch immer, Studium und erster Job sind. Jetzt kannst du dich tatsächlich orientieren, worauf habe ich wirklich Bock?
Genau so sieht's aus. Ich sag dir, wie es ist. Du hast es richtig schön gesagt. Ich finde, die 30er sind jetzt für mich so ein bisschen, das ist die Erholungszeit, ja, so ein bisschen, wo ich drüber nachdenke, was ich eigentlich wirklich will vom Leben.
Du hast schon gesagt, du findest jetzt oder suchst jetzt andere Männer als mit vor 30. Wie ist das denn jetzt bei Dates? Was, also hast du dann eine Checkliste, wo du sagst, Okay, sieht verantwortlich aus, okay, hält mir was weiß ich, ist irgendwie, wie sieht das aus?
Also durch die Blume, muss ich schon sagen, achte ich darauf, ob er denn im Leben steht, ja, so eine Sache. Ob er überhaupt bereit ist, eine feste Bindung einzugehen, ob er überhaupt Kinder haben möchte, ob er heiraten will, das ist mir alles Schnuppe. Aber alles, was so meine nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, also die halt wichtig sind jetzt gerade für meine, ne, für meine biologische Uhr, diese Sachen muss ich halt absprechen. Und ich treffe mich dann halt auch nicht ein zweites Mal mit dem, wenn er mir sagt, der hat gar keinen Bock auf Familie und
hast du denn eine feste da Bock
Partnerschaft.
Drauf?
Voll, ich habe darauf richtig Bock. Aber ich weiß halt nicht, ob ich darauf unbedingt heute oder morgen Lust habe. Mhm. Ich weiß nur, um es irgendwann zu erreichen, muss ich trotzdem die nächsten Jahre umkrempeln, gedanklich auch, und sagen so, okay, es muss aber passieren.
Aber
und dann kann ich ein paar Sachen hinten anstellen.
Also ich will die Typen ja jetzt nicht irgendwie im Voraus einen Gehorsam in Schutz nehmen, aber das kann dir auch ganz schön stressen, ne? Wenn du da sagst so, Alter, hast du Bock auf Kinder? Wenn nicht, dann ja okay, ciao, war's nett, danke für den Gin Tonic, tschüss. Das
voll.
Ist, also vielleicht,
Dominik, ich bin ja voll bei dir, ich bin voll
ja,
bei dir.
Ich will ja nur sagen, dass man sozusagen, manche brauchen vielleicht auch eine Weile, um mit dem Gedanken erst warm zu werden, dass ein Kind auch oder mehrere, dass es auch bereichernd sein kann, wenn man dann eben nicht mehr mit den Kumpels um die Häuser zieht, sondern halt die Flasche gibt oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, aber da bin ich jetzt auch der Meinung, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt bin ich in einem Alter, das, ich hoffe auf einen Mann, der langsam auch diesen Gedanken hat.
Der schon
Verstehst du,
was
ich meine? Der das einfach weiß. Also wenn ich jetzt natürlich einen 25-Jährigen date, dann ist das mir bewusst, dass er vielleicht noch nicht diese Gedanken hatte. Aber jetzt in meinem Fall, schätze ich mal jetzt so mit 30 oder über 30, der mich datet, der muss das schon wissen. Hm. Der muss nicht wissen, dass er mit mir die Kinder haben will. Nein.
Ich denke, darum geht's.
Er muss auch nicht wissen, ob er morgen Kinder haben will, aber generell wie ich, dass man weiß, man möchte eine Familie eines Tages haben. Und dann können wir dran arbeiten.
Es gibt ja diesen Begriff der Rush-Hour des Lebens, was tatsächlich die Jahre zwischen 30 und 40 bezeichnen soll, weil Kinder, Beruf, manche denken auch noch an Hausbau und so weiter. Wie viel Druck empfindest du im Job? Wie viel Stress hast du da, weil du irgendwelche Ziele erreichen sollst?
Es ist ein gewisser Druck da, auch gerade, weil ich das Gefühl habe, auch wir, die in der Medienlandschaft, sage ich mal, arbeiten, dass es so schnelllebig ist, dass man immer wieder umdenken muss. Und da befinde ich mich jetzt auch gerade in einer Situation, wo ich sage, ey, soll ich mich vielleicht mal komplett umschulen? Soll ich vielleicht in die Richtung gehen oder in diese? Und da setzt einen, glaube ich, eine eigene Familie oder Kinder oder überhaupt die Suche nach Familie, ne, oder einem festen Partner schon unter Druck. Also du musst halt, glaube ich, um überhaupt dein Glück zu finden, vorher dich selber glücklich machen. Und das ist, da gehört der Beruf einfach dazu. Das heißt, man sollte trotz alledem schon sich selber an erste Stelle stellen und sagen so, ey, ich muss mich erstmal glücklich machen, indem ich wirklich vielleicht eine Umschulung mache oder im Beruf irgendwie Gas gebe, um vielleicht an anderen Punkten auch irgendwie glücklich zu sein. Mhm. Einfach schauen, was einem selber gut tut. Und ich sag ja, wenn man selber sich toll fühlt und selber glücklich und dann rein mit sich selber ist, dann kommen dir auch Freunde zugelaufen, dann kommt der Partner wahrscheinlich zugelaufen, überhaupt die Jobs und überhaupt ganz tolle positive Energie. Und das ist mein Tipp. Einfach schauen, was man selber möchte.
Sagt Vero Gottschling, Podcasterin und Sprecherin aus Berlin. Klingt so einfach, aber man muss, glaube ich, den einen oder anderen Rückschlag da auch schon einkalkulieren. Vielen Dank, Vero.
Ja, danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Fristen oder man sagt eher Deadlines im Job sind ja eher so wenig flexibel. Ne? Da müssen Dinge produziert werden, es müssen Präsentationen gehalten werden, egal wie sinnlos. Und es müssen Sendungen wie diese ab 21 zum Beispiel gesendet werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Im Studium, im Privaten ist das alles ein bisschen flexibler. Wenn man da mal ein Semester ruhiger angeht, macht man die Prüfung halt später. Vorausgesetzt natürlich, man kann sich das finanziell leisten. Und wenn man mit Ende 20 keine Kinder bekommen hat, macht man es halt mit Ende 30. Ist ja alles möglich. Tom Kraftwerk kennt alle diese Deadlines. Er ist bald im 18. Semester zumindest immatrikuliert. Er ist ein sehr aktiver Twitterer. Er arbeitet aber auch schon eine ganze Weile und in seinem Umfeld wird geheiratet und es werden Kinder geboren. Der perfekte Gesprächspartner, um zu fragen, wie hältst du's mit Deadlines? Hi Tom.
Hi, grüß dich.
Wie läuft das Studium?
Gegen die Wand. Nee, läuft gerade nicht so, weil ich nicht mehr aktiv studiere. Ich habe nur noch meine Masterarbeit vor mir, aber das bereits seit gut 2,5, 3 Jahren. Ja, und da gab es eben auch keine Deadline. Deshalb war das alles irgendwie recht frei und man konnte das schieben. Mhm. Und dann habe ich das geschoben bis dato.
Aber nicht so weit, ne? Also ich habe Freunde, die haben ihre Diplomarbeit auch immer weiter rausgeschoben und dann wurde das Masterstudium eingeführt und dann hieß es, okay, es gibt noch eine Übergangszeit für die Diplomarbeiten und zack, war auch diese Übergangszeit vorbei und jetzt können sie gar keinen Abschluss mehr machen.
Das ist wahr, aber ich war Gott sei Dank schon, Gott sei Dank könnte man sagen, in dem Fall war ich schon mitten in der Bologna-Reform drin. Also ich habe den Bachelor auch angefangen damals. Ich hatte nicht mehr die Ehre, auf Diplom zu studieren.
Ja, aber als du noch aktiver Student warst, haben dich da die Deadlines auch gestresst für Hausarbeiten und Präsentationen und so weiter?
Ich muss sagen, dass es so bei Hausarbeiten eigentlich nie konkrete Deadlines gab. Da war immer so, okay, gegen Ende der Semesterferien sollten sie da sein, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn nicht. Also so gerade Hausarbeiten oder halt irgendwie so Essays, die man abgeben musste, da gab es keine wirklich klaren Deadlines. Zumindest war allen bekannt, dass man die auch durchaus schieben konnte. Mhm. Bei Klausuren war das natürlich was anderes. Da hat man die Termine recht früh bekommen und da wusste man auch, bis dahin muss der Stoff halt irgendwie im Kopf sein.
Mhm. Und wie kam es denn dazu, dass du jetzt 18 Semester schon auf der Uhr hast?
Man macht vor seiner Bachelorarbeit, beziehungsweise in dem Fall vor der Masterarbeit, immer ein Pflichtpraktikum. Das muss man gemacht haben, ehe man dafür zugelassen wird, quasi Masterarbeit zu schreiben. Zumindest war es in meinem Studiengang so. Und ich habe in diesem Praktikum tatsächlich irgendwie schon einen ganz coolen Job gehabt, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und im Nachhinein wurde mir nahegelegt, einfach im Job zu bleiben. Und der Arbeitgeber hat mich übernommen und hat mir ein Angebot gemacht. Und da hatte ich überlegt, gut, ich könnte jetzt zurück an die Uni gehen und meine Masterarbeit schreiben und mich dann genau auf Jobs bewerben, wie den ich gerade angeboten bekommen habe. Oder ich bleibe in diesem Job. Und so ist es geblieben. Und das ist tatsächlich auch nichts Unübliches. Also das passiert wohl recht häufig. Ja. Nur, dass die meisten dann irgendwie berufsbegleitend ihren Master machen. Und da hatte ich dann irgendwie keine Motivation. Ich glaube, ehrlich muss ich sein, keine Motivation zu.
Wenn es im Job nicht gebraucht wird, warum auch, ne? Könnte man sagen. Stichwort Unternehmen. Inwiefern unterscheiden sich die Deadlines, die du da hast, denn von der im Studium?
Ich muss sagen, in meiner Branche, also ich habe durchaus Kundenkontakt, ich war viel in der Agenturbranche unterwegs, in der Werbeagentur, da gibt es natürlich Deadlines, die schlichtweg eingehalten werden müssen, weil ein Kunde dran hängt und da wirklich dann auch Geld. Ne? Am Ende ist es dann halt wirklich Geld und Reputation, wie zuverlässig arbeitet man und da ist es schon was anderes. Wenn man irgendwie dem Prof mal schreibt, hey, ich habe halt irgendwie gerade ganz viel um die Ohren und vielleicht auch persönlichen Stress oder man kennt die Profs und die wissen dann, okay, du musst vielleicht auch irgendwie nebenbei arbeiten, um dein Studium zu finanzieren, wie es bei mir nun mal einfach der Fall war, dann hat man eben nicht so viel Zeit in der Bib mit Lernen zu verbringen oder mit Hausarbeiten schreiben und dann ist das eigentlich eine reine kommunikative Sache, dass man sagt, hey, ich kann gerade nicht.
Aber im Job ist es jetzt eben anders. Da musst du liefern.
Na klar.
Und wie schaffst du das?
Ja, das ist Selbstorganisation. Das ist durchaus auch Stress und sich auch mal Stress machen. Ja, das sollte halt nicht die Regel sein. Man sollte sich, glaube ich, diese Spitzen bewusst machen und sollte diese Spitzen dann auch wirklich durchziehen und sich dann halt eben im Nachhinein Zeit für sich suchen. Und das sollte man auch mit Vorgesetzten dementsprechend abklären, dass man sagt, hey, ich muss hier was flaggen. Ich gehe hier unter in Arbeit und ich habe meine 60, 70 Stunden die Woche und ich würde dann gerne demnächst so ein bisschen kürzer treten und vielleicht mal Urlaub anmelden.
So. Du hast ja aber auch noch ein Leben außerhalb von Uni und Job, also ein sogenanntes Privatleben. Wie ist es da in deinem Freundeskreis gerade? Nimmt da der Stress, der Sozialstress zu, weil jetzt mit Ende 20 die Leute anfangen, Kinder zu kriegen, Häuser zu bauen, zu heiraten und dieses ganze konventionelle Zeug da zu leben?
Ja, das ist natürlich irgendwie eine Sache, die man häufig auch hört, dass die Eltern da einen Druck machen. Ich Gott sei Dank nicht, die setzen mir da keine Deadline und liegen mir nicht bei jedem Treffen in den Ohren. Sie wollen jetzt unbedingt mal Enkelkinder haben. Ja, natürlich ist es so, dass da irgendwie im Freundeskreis sich viel tut. Man kriegt das mit, der Kumpel erzählt, hey du, ich würde da gerne irgendwie jetzt mal so langsam mich verloben und so und hab voll Bammel. Oder der andere kauft jetzt ein Haus. Vor zwei Wochen hat mir mein bester Freund gesagt, er will jetzt ein Haus kaufen. Und ich sage, okay, da bin ich so weit von entfernt, aber mach mal.
Bist du noch in der WG, oder?
Ich bin wieder in der WG, ja, genau. Ja. In der Zweier-WG mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Ist auch ganz gut so.
Ja. Genau. Okay, also Haus ist weit weg und Kinder?
Haus ist weit weg und Kinder auch. Ja, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, das ist aber auch etwas, sowohl mit Haus und Wirtschaft werden als auch mit Kindern. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Da sollte man sich nicht von außen stressen lassen. Also da gibt es, glaube ich, einfach irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich ready und jetzt ziehe ich das durch. Und der sollte auf gar keinen Fall von außen kommen, weil so ein Haus und Kinder, die hat man halt irgendwie sein Leben lang dann auch. Ne? Und das sollte man sich, glaube ich, bewusst machen.
Also ein Haus kann man theoretisch ja auch verkaufen, Kinder eher
ja.
nicht. Wie machst du dich aber frei von so einem Druck? Das andere schaffen ist ja nicht so easy peasy, ne? Die sehen es gerade, was weiß ich, machen Instagram auf und dann ist da die Timeline voll mit solchen Fotos. Wie schaffst du das da, das abzuschütteln? So klingt es zumindest.
Ich glaube, ich bin da so der Intervallfasten-Typ. Kennst du Intervallfasten?
Ja, 8-16.
Genau, 8-16. Und ich glaube, ich bin da ähnlich. Zum einen habe ich irgendwie durchaus diese Peaks, die dann halt irgendwie da sind. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel einen neuen Job angefangen. Da ist natürlich am Anfang immer sehr viel stressiger, weil man halt irgendwie erstmal reinkommen muss und neben der Arbeit, die man hat, auch irgendwie erstmal das ganze Umfeld kennenlernen muss und das natürlich auch will. Und dann geht man nach Feierabend auch noch mit den Kollegen vielleicht mal raus und lernt die kennen und hat dementsprechend noch weniger Zeit für sich selbst. Ich glaube, es ist am Ende des Tages einfach jedem selbst überlassen, wie man das handelt. Es gibt Leute, die gehen zweimal in die Sauna in der Woche. Es gibt Leute wie mich, die fahren einfach unheimlich gern Motorrad und setzen sich auch einfach mal eine Stunde noch auf die Maschine nach der Arbeit, um irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Yoga, Tauchen, Fallschirmspringen, alles irgendwie Sachen, die man halt, glaube ich, machen kann, um so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und dem stressigen Berufsalltag. Und der ist, glaube ich, einfach stressig. Ich glaube, das ist in einfach den meisten Jobs so, wenn man nicht im öffentlichen Dienst arbeitet. Entschuldigung. Aber ja, es gibt da verschiedene Mittel und Wege und da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg finden und das geht nur durch Erfahrung. Das geht nur daran, dass man halt mal irgendwie überarbeitet war und dann merkt, ach du Scheiße, mir fällt hier gerade irgendwie die Decke auf den Kopf und irgendwas muss ich nächstes Mal anders machen. Und dann muss man probieren, Trial and Error.
Und was ist deine nächste Frist, die du hast?
Ich muss tatsächlich noch arbeiten heute Abend, weil ich morgen einen kleinen Text übersetzt haben muss. Und den habe ich wirklich ein bisschen aufgeschoben heute. Ja. Aber das ist jetzt,
ja.
Da bin ich selbst schuld, ne? Also das ist halt, da muss ich dann heute Abend auch sagen, gut, da muss ich jetzt einen sauren Apfel beißen, auch heute ein bisschen ablenken lassen und dann gucken, wie das vielleicht auf Dauer nicht so oft vorkommt.
Sagt Tom Kraftwerk, 28 Jahre, theoretisch noch immatrikuliert im 18. Semester, arbeitet aber auch, wie wir gehört haben, relativ viel für eine Agentur und muss noch was tun heute. Viel Spaß dabei.
Ja, vielen Dank dir auch.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über die Deadlines, die uns das Leben so stellt. Fristen. Am Anfang sind die ja meistens noch ganz weit weg. Ne? Ein paar Wochen, ein paar Tage. Und dann kommen die immer näher. Und wir denken noch so, ach, kriegen wir schon hin. Und dann kommen sie noch näher. Und dann wird man schon ein bisschen nervöser. Dann sind sie ganz nah da. Und dann Panik auf einmal. Wie können wir es schaffen, dass uns Fristen weniger stressen? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Autoren- und Zeitmanagement-Experten Martin Krängel, der unter anderem unter studienstrategie.de beschreibt, wie man die Zeit besser eintakten kann und sich besser motivieren kann. Und da merkt man schon, Martin hat überhaupt nichts gegen Deadlines. Im Gegenteil, er setzt sich selber ständig, welche große wie kleine. Und ich habe ihn gefragt, wofür eigentlich?
Für Bücher, die ich schreibe, setze ich mir eine Deadline. Bis wann soll das erste Manuskript fertig werden? Bis wann die erste Lektorats? Runde und so weiter. Das heißt, Deadlines sind einerseits unheimlich stressig, aber auf der anderen Seite ja auch energiegebend und das nutze ich.
Du hast es jetzt selber schon gesagt, sind stressig. Warum stressen die uns denn so?
Naja, du kannst dir vorstellen, wenn du einen Gummiball hast, jetzt geht es ja wieder in die Strandsaison los und du setzt dich auf so einen Gummiball und einen gewissen Druck macht der mit, aber wenn du halt auf dem falschen Winkel dich draufsetzt oder halt irgendwie ein bisschen zu schwer geworden bist, zu viel Pommes gefuttert hast, dann platzt der oder flutscht der nach hinten weg. Das heißt, unser emotionales System ist so ein Gummiball. Es kann mit Druck nicht so gut umgehen.
Kann es das lernen, damit umzugehen? Oder müssen wir einfach irgendwie den Druck rausnehmen, sprich weniger Pommes essen?
Ja, Druck rausnehmen auf jeden Fall. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass ein ganz großer Teil dieses Drucks ja in unserem Kopf passiert. Und da kann man schon durchaus einige Schalter und Hebel betätigen, damit der Druck vielleicht tatsächlich als Energie und Motivation empfunden wird und nicht als Hürde und Hindernis.
Und wie zum Beispiel? Also angenommen, ich muss jetzt, heute ist der 18. Juni, wenn ich jetzt Deadline für ein Skript, was weiß ich, am 30. Juni habe und ich habe noch nicht mal das entsprechende Gespräch dafür geführt, was sind dann so die Mechanismen, mit denen ich mich des Drucks entledige?
Also Schritt Nummer 1, ganz laut schreien und mit den Füßen gegen die Wand klopfen.
Nicht dein Ernst.
Naja, doch, also Energie ablassen. De facto habe ich mir oft überlegt, warum ich als Student gar nicht unter diese Drucksituation gekommen bin. Und ich war Leistungssportler und tatsächlich dieses Ventil, immer wieder Druck abzulassen, sich auszupowern, wenn wir Sport machen oder halt in die emotionalen Reaktionen gehen, dann wird dieses Kurzzeitgedächtnis, das ja diese ganzen Informationen verarbeitet und diesen Stress empfindet, das wird inhibiert, das wird gehemmt und das motorische Gedächtnis wird gestärkt. Das heißt, wenn wir uns also tatsächlich auspowern, hilft uns das, mehr Belastung standzuhalten.
Mhm. Okay, so, aber in
auspowern
dem Moment,
im moderaten Sinn zum Beispiel.
Ja, wollte gerade sagen, wenn ich mich auspower, erstens verliere ich ja die Power dann, die ich brauche vielleicht, um die Frist tatsächlich einzuhalten. Und Nebeneffekt, die Zeit, die ich mit Auspowern verbringe, fehlt mir dann am Ende, um die Frist einzuhalten. Also,
das ist ein Trugschluss.
Das ist ein Trugschluss.
Das beobachte ich ja auch bei meinen Seminarteilnehmern. Die Leute, die es am meisten wollen, die sich am meisten Druck machen, den ganzen Tag in der Bibliothek sitzen, die sitzen da zwar den ganzen Tag, aber machen halt irgendwelche Daddel- und Kramaufgaben. Mhm. Das heißt, wenn ich immer wieder so eine kleine Deadline habe, wie zum Beispiel diese halbe Stunde Yoga oder dieser eine Spaziergang, den ich mir am Tag gönne, dann habe ich ein ganz konkretes Ziel, auf das ich hinarbeite. Das Schlimmste, was wir tun können im Zeitmanagement, ist, keine Struktur zu haben und keine Taktung.
Mhm. Das heißt, du findest eigentlich, Deadlines haben eigentlich zu Unrecht einen schlechten Ruf, sondern sind eigentlich eher Taktgeber und eigentlich positiv.
Ohne Deadlines würde niemand was auf die Reihe kriegen. Das ist die traurige Wahrheit oder nur 10%.
Mhm. Wie schafft man das denn, da schon früh genug anzufangen? Also ich verstehe ja, dass man das sozusagen braucht, damit man irgendwie angetrieben wird. Aber wie kann man es schaffen, wenn eine Deadline, nehmen wir eine Abschlussarbeit in der Uni. Wie schafft man es da frühzeitig, einen Takt aufzubauen, damit man gar nicht erst in diese stressige Situation kommt?
Also da gehe ich sozusagen aus dieser, was ist ja gesagt, Studienstrategie. Also ich habe diese strategische Sicht und eine Strategie besteht aus einem Ziel und einem Weg. Und was extrem hilfreich ist, ist zu clustern die Aufgaben. Also es ist keines dieser großen Projekte ist ja nur eine Aufgabe, sondern es gibt ganz verschiedene Etappen und Dinge zu tun. Also meine Masterarbeit damals habe ich mir zum Beispiel in 5 Etappen gegliedert, zu sagen, okay, ich brauche ein Exzerpt, ich brauche praktisch einen Überblick und das Thema. Zweite Etappe ist die Recherchephase, die dritte Etappe ist die Interviewphase, die vierte Etappe ist die Schreibphase, die fünfte Etappe ist die Überarbeitungsphase. So, und dann ist plötzlich die Deadline nicht mehr irgendwie ein Jahr entfernt, sondern aha, die erste Etappe habe ich 2 Monate. Was muss ich in dieser ersten Etappe tun? Dann kommen wieder Teilaufgaben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und im Extremfall und im Idealfall kann ich die Aufgaben so runter detaillieren, dass ich ganz genau weiß, okay, die nächste Deadline ist, diese 3 Papers, diese 3 Artikel zu lesen in der nächsten Stunde.
Also sehr kleinteilig am Ende dann.
Kleinteilig, aber das Global Picture, das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren.
Mhm. Wie ist das heute mit dir? Jetzt hast du diese Studienphase inklusive Promotion auch hinter dir gelassen, bist voll im Job drin sozusagen, jetzt mit aller verfügbarer Zeit, die du hast. Wie streng hältst du dich an die Ratschläge, die du selbst erteilst?
Also mir hilft das sehr, dass ich eine ganz klare Tagesstruktur habe. Das heißt, ich arbeite in 4 Takten, in 4 Sessions. In diesen 4 Sessions versuche ich kein Telefon zu checken zwischendurch und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch 2 Sessions, wo ich dann offen bin nach außen. Ne? Also eine, wo ich E-Mails beantworte und eins, wo ich halt telefoniere oder koordinative Dinge mache. Das heißt, ich habe eine Tagestaktung. Das klingt erstmal ziemlich unsexy, aber genau das ermöglicht mir dann halt am Abend auch zu sagen, ja, okay, passt, reicht jetzt, ich bin jetzt hier raus, weil ich weiß, dass ich durch diese Form eine Routine entwickelt habe, die mich immer wieder in diesen Arbeitsflow reinkatapultiert und auch drin lässt.
Und was machst du jetzt als nächstes?
In die Sauna gehen.
Sagt Dr. Martin Krengel, Autor und Zeitmanagement-Experte. Wie lange hast du für den Saunagang angesetzt?
Naja, 3x15 Minuten, das ist so ein Szenario.
Vielen Dank. Tipps von Martin Krengel, der nach unserem Gespräch ja erstmal in die Sauna verschwunden ist, was dann sozusagen Phase 5 wäre, der Privat- oder Intimbetrieb. Und das war der Ab21-Podcast Deadlines, wenn uns das Leben stresst. Danke für euer Interesse. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.